das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, das klingt ein bisschen wie ein Geschenk der Politik an uns alle. Wenn ihr nur bis Weihnachten durchhaltet, dann werdet ihr belohnt mit ein paar Freiheiten mehr an dem lang ersehnten Weihnachtsfest. Doch was viele zuletzt nicht so deutlich sagten, ist, dass nach diesem Weihnachtsfest das Stillhalten ja weitergeht. Dass wir mehr Ideen brauchen, wie wir diesen Corona-Winter überstehen können. Nachdem der Blick in die Glaskugel vergangene Woche ausblieb, haben nun die Länderchefinnen und Chefs diesmal einen gemeinsamen Plan auch für die kommenden Wochen und Monate erarbeitet, den sie morgen mit ins Kanzleramt nehmen. Tina von Lüneisen.
Man sieht ihm an, dass er zufrieden ist. Michael Müller, regierender Bürgermeister von Berlin, hat die Verhandlungen der Länder untereinander geleitet.
Das haben nicht alle für möglich gehalten, dass wir uns so gut verständigen und so schnell, dass wir mit so einem Beschlussentwurf dann auch wirklich ins Kanzleramt gehen können. Aber das gibt mir sehr viel Hoffnung.
Und das sind einige der gemeinsamen Vorschläge der Länder, die ab dem 1. Dezember gelten sollen. Private Treffen sollen auf 5 Menschen aus 2 Haushalten begrenzt, die Maskenpflicht ausgeweitet werden. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist aber eine Ausnahme geplant. 10 Personen aus verschiedenen Haushalten dürfen sich dann treffen. Kinder unter 14 sind ausgenommen. Feuerwerke an belebten Orten zu Silvester sollen nicht gestattet werden. Auch für den Einzelhandel will man die Regeln ab Dezember verschärfen. So soll sichergestellt werden, dass sich pro 25 Quadratmetern nur ein Kunde aufhält. Am Abend einigten sich Bundesländer und Kanzleramt schon vorab darauf, die Weihnachtsferien in fast allen Ländern bereits am 19. Dezember beginnen zu lassen.
Dann kannst du also nach Hause gehen, dann siehst du, ob du was hast und kannst damit mehr beruhigen, andere Leute aus der Familie einladen, die ohne das. Das sind der Sache.
Ansonsten wollen die Länder aber in Schulfragen wie beispielsweise dem digitalen Unterricht unabhängig voneinander entscheiden. Welche Maßnahmen für welches Bundesland sinnvoll seien, wisse man vor Ort am besten.
Und vor Ort ist man sich jedenfalls darin einig, dass es mit dem Lüften nicht mehr getan ist. Ob nun aber Schülerinnen und Schüler jedenfalls zeitweise ganz zu Hause bleiben sollen, um so die Ansteckungsgefahr in der Schule zu reduzieren, darüber gibt es Streit. Wenn es irgendwie geht, muss weiter in der Schule unterrichtet werden, sagen die Kultusminister der Länder, die sich damit auch gegen die Kanzlerin stellen. Die will mehr Hybridunterricht, was bedeutet, dass immer nur eine Hälfte der Klasse in der Schule unterrichtet wird, die andere mit digitaler Hilfe zu Hause. Ein Modell, wie es auch viele von denen fordern, um deren Gesundheitsschutz es ja geht. David Zajons und Bamdad Esmaili berichten.
Ihnen reicht's. Schülerinnen und Schüler eines Berufskollegs in Mönchengladbach. Sie haben sich zum Schulstreik versammelt, kritisieren aber nicht ihre Schule, sondern die Landesregierung. Denn die setzt bislang auf Präsenzunterricht vor Ort.
Viele von uns schränken ihr Sozialleben seit Anfang März ein. Und jetzt wird auch noch gefordert, dass man es im Privatleben weiter einschränkt, um Infektionsketten zu vermeiden. Dann aber sitzt man mit 30 anderen in einem kleinen Klassenraum, fährt mit 100 anderen Bus und Bahn oder ist dem Risiko auf dem Schulhof aller Schülerinnen und Schüler ausgesetzt.
Die Demonstrierenden wünschen sich mehr digitalen Unterricht. Dadurch könnte ein Teil von ihnen zu Hause bleiben, in den Klassenräumen wäre mehr Platz. Florian Fiemann ist deshalb aus Mönchengladbach nach Düsseldorf gefahren, zu einer zweiten Demo vor dem Landtag.
Es kann nicht angehen, dass dann gesagt wird, ja, setzt euch mit der Decke in den Unterricht, ne? Nichtsdestotrotz, man sitzt auf 15 cm aneinander. Da hilft auch die Maske nichts und das Lüften nichts.
Videokommunikation in der Schule. Hier klappt es, wenn auch gerade nur für das Lehrpersonal. Lehrerkonferenz in einer Kölner Gesamtschule. Die Schulleitung in einem Raum, 200 Kolleginnen und Kollegen auf mehrere Klassenräume verteilt.
Wenn alle hier gleichzeitig ins Netz wollen, haben wir ja auch Probleme. Das haben wir beim letzten Fortbildungstag gesehen. Aber ich denke, wenn es jetzt um Distanzlernen geht, was ja dann nochmal anders ist, weil alle nicht von hier aus ins Netz gehen, glaube ich, müssten wir das so hinkriegen.
Die digitale Ausstattung der Schule ist vergleichsweise gut. Die Schulleiterin wünscht sich von der Landesregierung deshalb mehr Freiheit für digitalen Unterricht. Ältere Schüler müssten dann nur jeden zweiten Tag kommen oder würden wochenweise zu Hause bleiben.
Die Schülerinnen, die zu Hause sind, wenn es denn eine Woche ist, würden dann von den Kollegen entweder zugeschaltet in den Unterricht, der hier ja stattfindet. Die Kollegen arbeiten ja jede Woche und nicht jede zweite. Die würden dann die Schülerinnen zuschalten oder aber die mit Aufgaben für die Woche bestücken, dass die halt zu tun haben.
Doch der Digitalunterricht hat derzeit Grenzen. Nur etwa ein Drittel der Schulen in Deutschland hat in allen Klassenräumen schnelles Internet. So eine Umfrage des Verbandes Bildung und Erziehung von Anfang des Jahres. Hinzu kommt, nicht alle Schüler haben Computer zu Hause. Familie Golami in Wesseling zwischen Köln und Bonn. Die Familie ist aus Afghanistan geflohen, seit 4 Jahren in Deutschland. 3 schulpflichtige Kinder teilen sich hier einen PC.
Auf Computer zu lernen ist es viel, viel besser, weil da kann man viel besser sehen. Ja, und bei Handy ist es ein bisschen klein und ein bisschen schwierig.
Konzentriertes Lernen zu Hause fällt schwer. 6 Personen in einer Wohnung, darunter ein kleiner Bruder, der ständig Aufmerksamkeit will.
Wenn ich auch lerne, der kommt, auch wenn ich meine Tür zumache, der kommt trotzdem. Der klopft, der weint, bis der reinkommt. Und wenn der reinkommt, der nimmt meine Sachen, der macht alles kaputt. Und das ist sehr schwer zu Hause zu lernen.
Hybride Modelle mit Präsenz- und Digitalunterricht seien aber flexibel, sagen die Befürworter. Kinder, bei denen die Bedingungen zu Hause nicht gut seien, könnten also weiter täglich zur Schule kommen. Die Bundesländer werden wohl neue Konzepte für Digitalunterricht entwickeln. Eine Forderung der Schülerinnen und Schüler, sie wollen dabei mehr eingebunden werden.
Und in unserem Studio begrüße ich jetzt mit gebotenem Abstand natürlich und heute sogar mit Plexiglasscheibe den Schulsenator von Hamburg, Thies Rabe, der für alle Länder Vorschläge erarbeitet hat im Umgang mit den Schulen, die morgen besprochen werden mit der Kanzlerin. Guten Abend, schön, dass Sie da sind, Herr Rabe.
Schönen guten Abend, Frau Mioska.
Nicht nur die Schüler, die wir gerade im Film gehört haben, sondern auch viele Lehrerverbände fordern deutlich mehr Hybridunterricht. Die Länder aber bestehen weiter auf Präsenzunterricht und zwar um jeden Preis. Warum?
Nicht um jeden Preis. Allerdings ist der Preis schon hoch, den die Schüler zahlen würden, wenn es zu einem Hybridunterricht kommt. Denn dieses Wort ist so schön, aber in Wahrheit heißt das, dass nur halb so viel Unterricht in der Schule stattfindet. Und das bedeutet gerade für jüngere Schülerinnen und Schüler, dass sie ganz alleine zu Hause die andere Hälfte des Unterrichts ja nicht so gut lernen können. Wir haben auch viele Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien, die zu Hause vielleicht kein Kinder- oder Jugendzimmer haben, die auch keine Anleitung durch Erwachsene haben. Ich glaube, das geht einher mit erheblichen Lernproblemen für die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler.
Aber es gilt es ja abzuwägen und es geht um Gesundheitsschutz. Und es gibt diverse Studien, die besagen, dass die Kinder in den Schulen sehr infektiös sind, dass sie sich dort anstecken und dass deswegen natürlich sehr viel für Hybridunterricht spreche.
Wenn das so wäre, macht das schon Sinn. Aber wer genau hinguckt, der stellt fest, und wir haben das in Hamburg gemacht, in anderen Bundesländern beginnt das jetzt auch, von 5 infizierten Schülerinnen und Schülern haben sich 4 außerhalb der Schule infiziert. Offensichtlich ist es doch so, dass Schule ein Stück weit überschätzt wird in Bezug auf die Gefahren. Dennoch gilt es auch abzuwägen. Es geht auch um Bildung. Es geht darum, dass junge Menschen ein Recht haben, auch unbeschwert groß zu werden. Das muss man in ein vernünftiges Verhältnis bringen.
Sie sprachen gerade die Studie an, die Sie in Hamburg gemacht haben. Die haben Sie allerdings gemacht zwischen August und Oktober. Jetzt aber ist es deutlich kälter. Und es sind auch deutlich höhere Infektionszahlen in den Schulen. Also das sind doch Schönwetterzahlen, die Sie da präsentiert haben in Ihrer Studie.
Alle Studien, die man macht, basieren auf Fakten. Und Fakten sind immer dadurch gekennzeichnet, dass sie vergangen sind. Und deswegen müssen Studien sich rückwärts orientieren. Aber wir haben zum Versuch auch nach den Herbstferien, nach den gleichen Methoden, die entsprechenden Infektionszahlen untersucht. Da ergeben sich keine anderen Ergebnisse. Die meisten Schülerinnen, mit Abstand die meisten Schülerinnen und Schüler, infizieren sich nicht in der Schule, sondern außerhalb der Schule. Das ist schon bemerkenswert und ich glaube, das sollte uns auch ein Stück weit nachdenklicher machen.
Da gibt es eben unterschiedliche Studien, das werden wir aber nicht klären können. Deswegen kommen wir noch mal auf die Bildungschancen, die Sie schon angesprochen haben. Wenn das so ein großes Problem ist, und das wissen wir ja, warum versucht man nicht kreative Lösungen zu machen, indem man zum Beispiel Klassen teilt in jene Schüler, die sehr gut zu Hause lernen können, weil sie Computer dort haben, weil sie Eltern haben, die betreuen können? Und jene, die das eben nicht haben. Und die können dann im Präsenzunterricht in der Schule bleiben.
Ich glaube, dass man Klassen teilen kann. In den älteren Jahrgängen werden auch Schülerinnen und Schüler ganz alleine zu Hause lernen können. Für die große Masse der Schülerinnen und Schüler gilt es nicht. Selbst Kinder aus bildungsnahen Familien, wenn sie jünger sind, werden nicht 5 Stunden alleine zu Hause am Schreibtisch lernen können. Da hilft der schönste Computer nicht weiter. Und wir wissen doch auch aus den Hamburger Verhältnissen, bei uns ist es so, dass in 26% aller Familien zu Hause gar kein Deutsch gesprochen wird. Das ist übersichtlich mit den Lernchancen, die es zu Hause gibt. Und auf Dauer, sage ich Ihnen ganz offen, ist Schule doch auch etwas, um in der Persönlichkeitswerdung voranzukommen. Dazu braucht man ein Gegenüber. Das wird der Computer nicht ersetzen können.
Dass Sie sich so vor Hybridunterricht scheuen, ist das auch ein bisschen ein trauriges Eingeständnis dafür, dass Deutschland Schulen Hybrid immer noch nicht können?
Ich glaube, dass der Hybridunterricht, selbst wenn man ihn perfekt macht, nicht an die Qualität des richtigen Unterrichtes heranreicht. Dennoch ist es keine grundsätzliche Absage. Sicherlich muss man überlegen, wenn es dem Infektionsgeschehen wirklich nützt, dass man in älteren Jahrgängen auch so etwas schrittweise einführt. Aber die Leichtigkeit, mit der man in Deutschland den Unterricht, den Präsenzunterricht mehr oder weniger als sinnloses Beiwerk darstellt und sagt, zu Hause ginge alles viel besser. Diese Leichtigkeit wundert mich schon sehr. Ich bin selber Vater von 3 Kindern. Ich glaube, die meisten Eltern sehen das sehr wohl realistischer.
Aber ich habe danach gefragt, warum Schulen in Deutschland immer noch nicht so gut digital ausgestattet sind. Erstens, gibt es die Computer, gibt es die digitalen Geräte? Und zweitens, gibt es denn IT-Fachleute, die Sie ja auch versprochen haben, im Moment müssen das die Lehrer übernehmen?
Naja, also natürlich müssen wir bei der Digitalisierung viel weiter kommen und es wäre schön, wenn wir auch weiter gewesen wären. Aber man muss jetzt auch einmal darauf hinweisen, dass das ein großes Projekt ist. Da geht es nicht darum, ein kleines Unternehmen mal auf Digitaltechnik umzustellen. Hier geht es um 11 Millionen Menschen und die daran hängenden Elternhäuser. Da geht es um also einen riesigen Anteil der Bevölkerung, die über die Schule digitalisiert werden müsste. Man muss das lernen, man muss das können, wir brauchen Programme. Das ist keine Sache, wo man sagt, das hätte man in 6 Wochen Sommerferien schaffen können. Wir wollen besser werden, wir müssen vorankommen. Aber in der Geschwindigkeit, die da manchmal dargestellt wird, ist das nicht möglich.
Jetzt haben Sie gesagt in Ihren Vorschlägen, dass durchaus Hybridunterricht möglich sein soll in den sogenannten Hotspots. Die beginnen nach Ihren Rechnungen aber erst bei einer Inzidenzzahl von 200 pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Jetzt haben wir immer gelernt, der Hotspot beginnt normalerweise bei 50 pro 100.000 Einwohner. Wieso ist es in der Schule plötzlich 200?
Naja, der Hotspot ist als Begriff von der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten vorgegeben gewesen.
Das haben Sie auch selber mal gesagt.
Und wir als Kultusminister hatten den Auftrag zu definieren, was wir in Hotspot-Regionen machen. Ja, und wenn die Inzidenz in ganz Deutschland bei 140 als Durchschnittswert liegt, dann ist ein Hotspot sicherlich nicht ab 50 erreicht, dann wäre ganz Europa ein Hotspot, sondern dann ist es doch etwas mehr als der Durchschnitt. Da will ich aber mich nicht auf Zahlen festlegen. Das können wir auch bei geringeren Zahlen ausrufen. Entscheidend ist aber, dass Hotspot bedeutet, da ist ein sehr ungewöhnlich hohes Infektionsgeschehen, wie es es in Deutschland durchaus gibt. Und da kann man durchaus darüber nachdenken, in älteren Jahrgangsstufen so einen Hybridunterricht befristet einzuführen.
Danke Ihnen sehr für Ihre Ausführung und Ihren Besuch hier im Studio. Danke, Thies Rabe.
Vielen Dank.
Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Die Schulen und wie gut sie vorbereitet sind auf Corona. Dazu die Meinung von Jeanne Rubner, Bildungsexpertin vom Bayerischen Rundfunk.
Als ich einmal bei einem Elternabend nach der Mailadresse von Lehrern fragte, hieß es empört, wo kämen wir hin, wenn eine Mutter so einfach die Lehrer kontaktieren kann? Das ist ein paar Jahre her. Heute versuchen Schulen fieberhaft Mailadressen, Dienstlaptops und WLAN zu organisieren. Auf den ersten Lockdown waren die meisten Schulen denkbar schlecht vorbereitet. Die Digitalisierung haben sie nie ernst genommen. Das Ergebnis: Lehrer, die im Frühjahr oft nur einen Arbeitsauftrag pro Woche verschickten und Kinder, die wochenlang abtauchten. Zum Glück sind seit den Sommerferien die Schulen offen. Denn fest steht, Unterricht im Klassenzimmer für alle ist das beste Modell. Im Übrigen zeigen Studien auch, Schulen sind keine Corona-Infektionsherde. Trotzdem müssen sie darauf vorbereitet sein, die Klassen zu teilen und die Hälfte aus der Distanz zu unterrichten. Schließlich sollen ja auch die Kinder in Quarantäne etwas lernen. Doch dafür sind die meisten Schulen nach wie vor schlecht gerüstet. Ein Dreivierteljahr nach Beginn der Pandemie fehlen Dienstgeräte für Lehrer, Videokameras, digitale Tafeln, von ordentlichem WLAN und IT-Spezialisten ganz zu schweigen. Fachkräftemangel, Bürokratie, überforderte Landkreise und Kommunen, die Gründe sind vielfältig. Aber nicht nur an der Technik und Infrastruktur hapert es, sondern auch an der richtigen Didaktik. Die wenigsten Schulen haben probiert, wie das funktionieren könnte, wenn die Lehrerin eine Gleichung an der Tafel bespricht und die Schüler zu Hause die Lösung finden sollen. An der Schule meiner Kinder haben die Lehrer inzwischen Mailadressen. Immerhin. Aber bis zur digitalen Moderne, die wir in der Pandemie brauchen, ist noch ein weiter Weg.
Die Meinung von Jan Rubner. Wenn sich Menschen gegen Gesellschaft stellen, wenn sie aus purem Hass, Überlegenheitsfantasien und rechtsextremer Gesinnung andere beleidigen, beschimpfen oder gar mit dem Tode bedrohen, dann ist das schlimm genug. Was aber, wenn diese Menschen eigentlich doch eben diese Gesellschaft schützen sollen? Aus Nordrhein-Westfalen ist heute bekannt geworden, dass das Netzwerk von Polizisten, die im Internet fremdenfeindliche Texte, Bilder und Videos austauschen, noch größer ist als bekannt. Und auch bei der Feuerwehr in Bremen sind jetzt solche rechtsextremen Chats aufgeflogen mit Inhalten, die der Innensenator heute widerwärtig und abstoßend nannte. Sebastian Manz und Reiko Pickert.
Es sind verstörende Botschaften, die verbeamtete Rettungskräfte in dieser Feuerwache in Bremen seit Jahren untereinander austauschen. Radio Bremen, dem NDR und der Süddeutschen Zeitung liegen Chatprotokolle vor, die ein Weltbild zeigen, das nichts mit demokratischen Werten zu tun hat. In der internen WhatsApp-Gruppe der Wache wurden jedenfalls andere Ideale hochgehalten, etwa die der Wehrmacht. Wir alle sollen es lesen in schweigendem Gestein. Ihr seid treu gewesen, mögen auch wir es sein. Auf anderen Bildern wird Kindern der Tod gewünscht, neuer Spielplatz im Asylantenheim mit einer Rutsche in den Abgrund. Immer wieder Rassismus, Menschen sind wie Bananen, keiner mag die Schwarzen. Oder einfach nur Wahlwerbung der rechtsextremen NPD. Einer der Beteiligten distanziert sich mittlerweile von den Chats. Er berichtet, wie alltäglich solches Gedankengut zumindest auf dieser Wache gewesen sei.
Meine direkten Vorgesetzten waren darüber im Bilde, was da passiert. Die haben sich selbst so geäußert. Das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass mit dem Eid, den sie mal geschworen haben aufs Grundgesetz, nicht mehr viel übereinstimmt.
Der Rassismus richtete sich sogar gegen eigene Kameradinnen. Diese Feuerwehrfrau mit Migrationshintergrund lebt offen homosexuell. Jahrelang sei sie von Kollegen rassistisch und homophob beleidigt worden. Bei Mobbing allein blieb es nicht. In dieser Wache, in der sie zuletzt arbeitete, schmiedeten Kollegen einen Plan, die Frau zu verprügeln. Eine Aufnahme des Dialogs liegt uns vor. Aus rechtlichen Gründen sprechen wir sie nach.
Ich opfere mich und schlag sie.
Ich bin bei dir. Ich mache das Loch schon fertig.
Na, dann gehe ich als Held in den Knast, hinterher ordentlich Wodka in die Birne, dann bin ich unzurechnungsfähig.
Einfach ein Stück Seife in ein Handtuch und dann gib ihm. Dann macht das 5 Minuten Bim-Bam-Bum und dann gehen wir alle wieder raus und keiner war's.
So lange brauchst du bei dem kleinen Ding nicht. Einmal rauftreten und fertig.
Die Geschehnisse bei Bremens Berufsfeuerwehr seien nicht das Werk von Einzeltätern, sagt die Anwältin der Feuerwehrfrau.
Es geht nicht um einzelne Verfehlungen einzelner Beamter, sondern es geht ja um ein System, was sich da offensichtlich etablieren konnte.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun im Fall der rassistischen Chats unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Am Morgen hat sie die Wohnung eines Feuerwehrmanns durchsucht. Bremens Innensenator hat angesichts der Vorkommnisse die Leitung der Feuerwehr an sich gezogen und eine Sonderermittlerin eingesetzt, die die Vorfälle aufarbeiten soll.
Das ist einfach nur widerwärtig, es ist abstoßend. Wir haben uns das gemeinsam angeschaut und unser Urteil war eindeutig.
Ein Schatten hat sich auf das bisher so gute Image der Bremer Berufsfeuerwehr gelegt.
Dass er den Ausgang überhaupt noch finden würde, darauf hätten viele nicht mal mehr gewettet. Aber jetzt nimmt er ihn tatsächlich, allerdings nicht, ohne sich noch ein Hintertürchen offen zu lassen. Zumindest lässt Donald Trump nun doch die Leute des gewählten neuen Präsidenten Joe Biden ins Weiße Haus, damit diese den Amtsübergang vorbereiten können. Was aber nicht bedeutet, dass Trump nun eine Niederlage eingestehen würde. Im Gegenteil. Auf den letzten Metern versucht er noch so viele Türen wie möglich zu versperren für seinen Nachfolger. Verena Bünden über den schwierigen Neustart in Washington.
Der noch amtierende Präsident Trump in seiner Lieblingsrolle als der, der die Geschicke bestimmt. Zum letzten Mal begnadigt er im Amt einen Truthahn. Präsidiale Thanksgiving-Tradition. Beim kurzen Auftritt lobt Trump den Rekordstand beim Aktienindex und Erfolge bei den Impfstoffen und bekräftigt nochmal subtil seinen Kurs. Wir senden unseren Dank an alle Mitglieder der Streitkräfte und die Helden bei der Polizei, die ihr Leben riskieren, damit Amerika sicher und großartig bleibt. Amerika zuerst, wir sollten davon nicht abweichen. Am Abend zuvor hatte Trump den Weg freigemacht und per Tweet das Einleiten der Übergangsphase angewiesen. Seine Wahlniederlage gestand er nicht ein. Nach fast dreiwöchiger Blockade kann Amtsnachfolger Biden jetzt die Regierungsübernahme vorbereiten. Er stellt heute erste Mitglieder seiner künftigen Regierung vor, mit denen er Amerikas Führungsrolle gestalten möchte. Dieses Team hinter mir verkörpert meine Kernüberzeugung, dass Amerika am stärksten ist, wenn es mit seinen Verbündeten zusammenarbeitet. Zuvor haben sie einige der wichtigsten sicherheitspolitischen und diplomatischen Errungenschaften der jüngsten Geschichte gesichert. Biden setzt auf viele erfahrene Gesichter der Obama-Regierung. Für die Führung des Außenministeriums ist Antony Blinken vorgesehen. Der langjährige Weggefährte Bidens war bereits unter Obama Vize-Außenminister. Die frühere Notenbankchefin Janet Yellen soll Amerika als Finanzministerin aus der Wirtschaftskrise führen. Damit wäre sie die erste Frau im Amt nach 77 männlichen Vorgängern. Mit dem kubanischen Alejandro Mayorkas ist der erste Latino als Heimatschutzminister designiert. Er wäre für Einwanderung und Grenzsicherung zuständig. Sonderbeauftragter für Klimawandel wird John Kerry. Der neu geschaffene Posten und die Besetzung mit dem diplomatischen Schwergewicht belegen, Klima ist eine Priorität der beiden Regierungen. Alle Nationen müssen ihre Ziele gemeinsam höher schrauben, oder wir werden alle gemeinsam scheitern. Und scheitern ist keine Option. Die meisten Personalien müssen noch vom Senat abgesegnet werden, der derzeit republikanisch dominiert ist. Wohl auch deshalb setzt Biden bislang auf moderate Kandidaten statt auf die personelle Wunschliste der Partei Linken. 58 Tage vor der Vereidigung wird nicht nur bereits die Bühne für den Staatsakt aufgebaut, ab jetzt kann auch die inhaltliche Arbeit beginnen. Bidens Team bekommt Zugang zu Geldern, Räumen, Informationen. Alles entscheidend für einen reibungslosen Übergang inmitten von Pandemie und Wirtschaftskrise. Doch auch Trump ist noch 58 Tage im Weißen Haus und dabei, seinem Nachfolger vor Auszug Steine in den Weg zu legen. Der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman befürchtet bereits, Trump tue auf seinem Weg nach draußen alles, um Amerika zu demolieren.
Tja, bleibt die Frage, Verena, wo genau zeigt sich dieses Zerstörungswerk des Präsidenten?
Ja, also wir sehen da verschiedene Beispiele, wie der Präsident eben versucht, auf den letzten Metern noch verbrannte Erde zu hinterlassen. Zunächst einmal in der Wirtschaft. Amerika steckt ja in der Pandemie und in der Wirtschaftskrise und beides wird im Winter absehbar schlimmer. Dennoch hat die Trump-Regierung zum Jahresende jetzt Finanzhilfen gestrichen. Es handelt sich um 500 Milliarden Dollar für kleine Unternehmen und für Kommunen. Und Ökonomen sprechen schon davon, dass die Trump-Regierung damit den Konjunkturaufschwung sabotiere, den Biden so dringend brauche. Außerdem geht der Rückbau in der Umwelt weiter. Wir sehen zum Beispiel gerade wieder die Vergabe von neuen Ölbohrlizenzen in Naturschutzgebieten in Alaska. Oder aber auch, dass Trump in der Außenpolitik Tatsachen schafft mit dem eiligen Truppenabzug aus Afghanistan, ohne dass da ein stabiler Friedensprozess gewährleistet ist. Das sind Belastungen für die beiden Regierungen, die ihr einen erfolgreichen Start schwer machen. Aber vieles davon belastet eben auch die amerikanische Bevölkerung.
Und für welche Politik steht seine Auswahl des neuen Kabinetts von Joe Biden?
Also wir sehen ja, dass Biden offenbar sehr erfahrene und international gut vernetzte Politiker auswählt. Und deswegen ist zu erwarten, dass er zur Rückkehr zur internationalen Zusammenarbeit und zu multilateralen Organisationen, das betrifft dann die WHO oder das Pariser Klimaabkommen, und dass Amerika wieder internationale Führungs- und Ordnungsmacht sein will, dass also jetzt das Ende der nationalen Alleingänge à la America First ansteht, dass man vermutlich wieder sieht, wie Amerika sich für westliche Werte wie für Menschenrechte einsetzt und dass die westlichen Verbündeten jetzt wieder mit einer verlässlicheren Außenpolitik rechnen können, mit weniger ruppigem Ton. Bei den inhaltlichen Differenzen, zum Beispiel bei den Verteidigungsausgaben oder aber auch bei Nord Stream 2, da ist allerdings keine inhaltliche Veränderung zu erwarten.
Danke, Verena Binden nach Washington. Und wir kommen zurück nach Deutschland. Bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sind immer wieder fragwürdige Bündnisse zu beobachten. Schaut man sich an, wer dort Seite an Seite demonstriert. Auch die Symbolik, die einige verwenden, löst zunehmend Sorge aus. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein hat vor zunehmendem Judenhass in den Reihen der Anti-Corona-Demonstrationen gewarnt. Der Protest gegen die staatlichen Pandemie-Maßnahmen verbinde verschiedene gesellschaftliche Gruppen, von Esoterikbegeisterten über Reichsbürger bis hin zu offen Rechtsextremen. sie eine der Glaube an Verschwörungsmythen, die oft einen antisemitischen Hintergrund hätten. Mehr politische Bildung sei hier notwendig. Die SPD hat Dagmar Ziegler heute als neue Bundestagsvizepräsidentin nominiert. Die 60-Jährige soll die Nachfolgerin des verstorbenen Thomas Oppermann werden. Ziegler war früher Ministerin in Brandenburg und zuletzt eine der parlamentarischen Geschäftsführerinnen der SPD-Bundestagsfraktion. Auch die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Schmidt hatte sich zur Wahl gestellt, zog ihre Kandidatur aber nach einer ersten unentschiedenen Abstimmung zurück. Die Pläne der Großen Koalition für eine Frauenquote in Unternehmensvorständen haben eine wichtige Hürde genommen. Wie es heißt, stimmte heute die Unionsfraktion dem Vorhaben zu. Kanzlerin Merkel hatte den Kompromiss zuvor gegen Kritik aus den eigenen Reihen verteidigt. Eine Arbeitsgruppe der Koalition hatte sich Ende vergangener Woche grundsätzlich darauf verständigt, dass in börsennotierten Unternehmen mit mehr als 3 Vorstandsmitgliedern bei Neubesetzungen künftig mindestens eine Frau dabei sein muss. Der deutsche Leitindex DAX wird von 30 auf 40 Firmen erweitert. Gleichzeitig werden die Regeln strenger. Damit reagiert die deutsche Börse auch auf den Wirecard-Skandal. Mehr dazu von Anja Kohl.
Mehr Masse und mehr Kontrolle sollen zu mehr Klasse im neuen DAX 40 führen. Entscheidend für die Aufnahme ist, dass das Unternehmen schon 2 Jahre Gewinn macht und die Größe des Unternehmens. Stand heute zählen zu den Top-Anwärtern für den DAX 40 der Online-Händler Zalando, der Medizintechnikhersteller Siemens Healthineers und Airbus. Der Flugzeughersteller stellt auch Rüstung her, unter anderem umstrittene Waffen, was für Kritik sorgt. Dies zum Ausschlusskriterium zu machen, hatte die deutsche Börse verworfen. Im DAX 40 soll die deutsche Wirtschaft vielschichtig abgebildet werden. Zukunftsträchtige Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen dürften es aber schwer haben, ihren Weg in den DAX 40 zu finden, da sie Zeit brauchen, bis sie Gewinne machen.
China hat eine Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 5 mit einer Sonde zum Mond geschickt. Die Raumfahrtbehörde will sich damit auch auf künftige bemannte Missionen zum Mond vorbereiten. Bei einem rund 2-wöchigen Einsatz soll die Sonde nach ihrer Landung eine Bohrung vornehmen und in einer Kapsel Gesteinsproben zurück zur Erde schicken.
So ein bisschen wie auf den Mond geschossen fühlen sich die Menschen hier auf dem Roten Felsen in Hoher See gerade auch. Ohnehin immer schon abgeschieden vom Rest der Zivilisation auf dem Festland, sind die Helgoländer in Pandemiezeiten noch einsamer als ohnehin schon, aber gar nicht unbedingt unglücklicher. Mittendrin in der Nordsee lässt sich offenbar besonders gut ein kühler Kopf bewahren, berichtet Svalin Girolami von ihrem Kurzbesuch auf dem Eiland.
20 Minuten hat der Flug von Büsum auf Deutschlands einzige Hochseeinsel gedauert. Per Fähre geht es vom Flugplatz weiter zur Hauptinsel. Nur wer hier arbeitet oder wohnt, darf im Moment nach Helgoland. Und das auch nur mit negativem Corona-Test. Auch wir müssen zum Schnelltest. Der erste Weg führt also zum Inselarzt.
So, Frau Girolami, bitte schön. Der Test war negativ.
Sehr gut.
Alles in Ordnung. Bis jetzt haben wir Glück gehabt. Also es gab wenige Fälle. Aktuell 2, die aber morgen auch dann die Quarantäne beenden. Und wir haben das Glück gehabt, dass diejenigen, die betroffen waren, sehr vorsichtig waren von vornherein, sodass also niemand auf der Insel infiziert wurde.
Jetzt im November kommen eigentlich die Naturfotografen und Ornithologen, um die fast magische Stimmung rund um die Lange Anna zu erleben. Der 47 Meter hohe Felsen ist das Wahrzeichen der Insel. Genau wie die Lummen, Seevögel, die es in Deutschland nur auf Helgoland gibt. Im Lockdown haben die Insulaner das alles für sich. Anja Widecki ist hier geboren, kennt jeden der 1500 Einwohner beim Namen. Sie arbeitet als Sekretärin und hat ein Fitnessstudio.
Für mich ist es eigentlich noch ganz entspannt. Also ich genieße die Ruhe hier, ich genieße die viele Zeit, die ich habe. Wir haben die Saison ja eigentlich noch gut zu Ende bringen können. Die Geschäfte waren noch offen. Im November ist sowieso so eine trostlose Zeit hier, also mit wenig Besuchern. Und also ich komme da gut klar mit.
Den saure Gurkenmonat November kennen die Geschäftsleute und Gastronomen hier, haben ihn sonst irgendwie bewältigt.
Doch dieses Jahr zehrt es an den Nerven, denn an ein Weihnachtsgeschäft glauben hier viele nicht mehr.
Irgendwann sind die Reserven halt alle, ne? Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt irgendwann einen Sonderweg vielleicht wieder früher aufmachen können als andere, weil ja jeder, der hierher kommt, getestet werden muss.
Einen Sonderweg zu ihrer Gemeinde geht auch die Pastorin. Mit dem Segen to go will Pamela Hansen vor allem älteren, alleinstehenden Einwohnern zeigen, dass sie in der Krise nicht auf sich gestellt sind.
Ich merke auch so, dass diese ganze Pandemiesituation schon für viele belastend ist und dass bei manchen auch Unverständnis da ist, der ganz, ganz große Wunsch, dass alles wieder normal wird. Und dann habe ich mich aber auch mit Leuten unterhalten, die mir gesagt haben, wir haben irgendwie einen Weltkrieg überlebt, wir sind damit klargekommen, wir mussten diese Insel nach dem Krieg wieder aufbauen. Also schlimmer ist das jetzt hier auch nicht, da kommen wir auch durch.
Dass die Inselgemeinde in Ausnahmesituationen zusammenhält, zeigt sich uns dann ganz plötzlich. Auf einmal fällt das komplette Kommunikationsnetz über Nacht aus. Handy, Festnetz, Internet, nichts geht mehr.
Die erste Nacht haben wir hinter uns gebracht, indem wir die Gerätehäuser und die Fahrzeuge besetzt haben als Anlaufpunkt für die Bevölkerung. Nach jetzigem Kenntnisstand ist es so, dass wir das, also diese Nacht bis morgen Mittag auf jeden Fall weitermachen müssen. Telekommunikativ sind wir auf jeden Fall im Augenblick abgeschnitten. Fährverbindungsmäßig auch, weil das Fährschiff ja nur noch montags, mittwochs und freitags aufgrund von Corona hierher kommt. Im Augenblick kann also keiner hier hin und zurück. Wir sind also unter uns.
Und das nehmen die Helgoländer gelassen hin. Nach mehr als 20 Stunden kompletter Abgeschiedenheit ist zumindest das Netz wieder da.
Und die Sonne auch. Sven Plöger, wie wird's morgen auf der Insel und dem Festland?
Fangen wir, Karin, natürlich mit der Insel an. Die Aufmerksamkeit für Helgoland soll heute einfach mal groß sein. Und deswegen habe ich zu meiner Freude hier dieses Hoppla, jetzt sehe ich tatsächlich gerade, ich schaffe es mit 1,90 Meter Körpergröße, die lange Anna mit 47 Meter zu verdecken. Also einen Schritt zurück. Hier sieht man nochmal das Bild. Und ich habe mich ein bisschen mit dem Helgoland-Wetter befasst. Und was man sieht, morgen Temperaturen von 9 Grad. Wir haben das datentechnisch mal hier hingeschrieben. Ein leicht bewölkter Himmel, also ganz freundlich. Die Wassertemperatur der Nordsee derzeit bei 11 Grad. Das ist übrigens auch der Grund, warum natürlich jetzt im Herbst Helgoland oft mit der wärmste Ort in Deutschland ist, weil schlicht und einfach die Abkühlung nicht so stark sein kann, weil das Wasser immer wieder ein bisschen Wärme nachliefert. Und übrigens noch für alle Windinteressierten, Süd-Süd-Westwind der Stärke 4 bis 5 gibt's dort morgen. So, jetzt haben wir Helgoland. Jetzt kommt noch der Rest des Landes. Wir gucken auf unsere Wettervorschau und was Sie sehen, ist viel gewölkt. Das ist weiter im Süden häufig Nebel oder Hochnebel. Die Obergrenze jetzt auch in der Nacht bei etwa 1000 Meter. Das heißt, wenn man da dann mal drüber kommt, dann ist man bei klarem Himmel. Und morgen im Verlauf des Tages und insbesondere eben nachmittags gibt es dann in vielen Regionen, auch gerade nördlich der Mittelgebirge, häufiger mal den Sonnenschein. Es ist dazu trocken und die Temperaturen in der Früh, die sinken durchaus bei Aufklaren im Süden mal bis minus 3 Grad. Ansonsten haben wir Richtung Helgoland plus 7 und jetzt übrigens auf dem großen Arber im Bayerischen Wald, 1400 Meter hoch, sogar ein bisschen höher, plus 5 Grad Inversion, oben warm, unten kalt. Morgen dann am Nachmittag in mittleren Höhenlagen des Schwarzwaldes so auf 800 Meter bis plus 14 Grad, bei Dauernebel nur 0 bis 2 Grad, alle anderen dazwischen. Zum Schluss schauen wir jetzt noch auf die Aussichten von Donnerstag und Freitag. Wenig Änderung, das Hoch bewegt sich kaum. Aber hier im Norden kommen am Donnerstag ein paar Tropfen an, die dann am Freitag so ein bisschen in die Mitte wandern. Im Süden wenig Änderung und mit Sonnenschein wieder über 10 Grad, Karin.
Vielen herzlichen Dank, Sven Plöger. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Hier wird jetzt getalkt, wie immer dienstags im Nachtcafé spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen über das Thema der ewige Kampf ums Erbe. Um 0.20 Uhr hat Konstantin Schreiber im Nachtmagazin frische Nachrichten für Sie. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.